Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, schönen guten Tag, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Martin Schöne und ich stelle Ihnen heute den dritten Teil einer Trilogie vor. Wolf spielt das Lied vom Tod. Zwei Worte vielleicht vorneweg. Das ist ein actionreicher Polit-Thriller, der mitten in Deutschland spielt. Er spielt in Berlin. Die anderen beiden Teile haben zum Teil auch auf Malta gespielt. Es geht darum, dass ein ehemaliger BKA-Zielfahnder seinen Sohn sucht in einem ehemaligen, beim ehemaligen DDR-Fernsehen, das gerettet wurde und zum dritten deutschen Rundfunk wurde. Und dort in den Katakomben entdeckt er eigentlich eine ganz andere Sache und stößt im Prinzip auf die Stasi. Es ist ja bekannt, dass die Stasi Männer ausgebildet hat, die im Falle des Falls der DDR zurückgeschickt werden sollen in den Westen und in den Osten und dort vergraben wurden als Schläfer, um Anschläge zu verüben, geliefert wurde. Und ausgerechnet in diesem Gebäude unten findet er einen dieser Schläfer, der da seit 25 Jahren gesessen hat und auf das TNT gewartet hat. Es geht um die 40 Tonnen TNT, die jetzt verschwunden sind. Und weiter verschwunden ist auch der Ziehsohn von Wolf. Und Teil 3 löst das alles auf. Und wie ein guter Krimi anfängt, natürlich mit dem Tod. Viel heiß zum Sterben für nur irgendwas. Es hilft nichts. Ein weiteres Kreuz wird in die knochentrockene Erde getrieben. Seit Wochen kein Regen. Luft, die steht, still und schwer. Der Schrei einer Möwe, seltsamerweise, das hier ist Berlin, nicht Malta. Doch die Sonne verbrennt auch hier alles. Die Bäume, das Gras, das Leben. Sie kennt kein Erbarmen. Den Toten ist es egal. Die beiden Friedhofsgärtner machen ihren Job, wischen sich Schweiß von der Stirn. Der Minibagger ist schon weg. Erde türmt sich. Ein Spaten wie ein weiteres Kreuz. Staub zu Staub. Von Asche keine Spur. Ein letzter Schlag. Dann packen sie die Werkzeuge zusammen, verschwinden schnell zwischen Heiligen und Engeln. Im Hintergrund Hochhäuser. Nicht schön, aber funktional. Satellitenschüsseln am Balkon, Sonnenschirme, Markisen, Mietskasernen. In Grau und Beige, getrennt durch azurblauen Himmel, Kondensstreifen von Flugzeugen, eine Propellermaschine zieht ein Banner, Jesus lebt. Gut zu wissen, denn hier ist der Tod zu Hause, schleicht um die Gräber herum, sitzt in den Wipfeln der Bäume, umschmeichelt die Grabsteine, die Sense bereit. Wartet, still und geduldig. Irgendwann kommen sie alle. Eine kleine Trauergemeinde nähert sich, lautlos. Die Hitze schluckt die Geräusche, lässt sie tanzen wie zu stummer Musik. Ein Walzer in B-Moll. Vorneweg ein Priester. Es folgen die Träger, der Sarg schwer zwischen ihnen. Angehörige in Schwarz dahinter, Männer, Frauen, Kinder. Die Gruppe stoppt. Der Geistliche bleibt seitlich der Grube stehen, dreht sich zu dem Wartenden, schweigt. Ein feierliches, ernstes Gesicht, zur Schau gestellte Trauer. Jesus lebt. Die 6 Sargträger setzen sich in Bewegung, jeweils 3 von ihnen rechts und links an der Grube vorbei, ihre Last genau über die quer ausgelegten Balken. Ein stilles Kommando. Vorsichtig lassen sie den Sarg hinab, treten zurück, die Hände vor dem Körper verschränkt, den Kopf gesenkt, still stehen sie da. Bewegung. Die Trauernden bilden einen Halbkreis, 2 Familien. Ein dürrer großer Mann, dessen graue Haare fingerlang starr nach oben stehen, als hätte ihn jemand gekrönt. Tiefe Furchen zerteilen sein Gesicht. Er hält sich militärisch gerade, doch seine Schultern verraten ihn. Ein weiterer einzelner Mann südländischen Aussehens in glänzenden schwarzen Schuhen. Braun gebrannt, pechschwarzes Haar, eine gefaltete maltesische Flagge in der Hand. Ein gut aussehender junger Mann im Rollstuhl, die Hände verbunden, eine tätowierte junge Frau greift seine Schulter. Formen und Farben wachsen auf ihren nackten Armen nach unten. Selbst die Hände sind bedeckt von Tattoos. Sie senkt den Kopf, blonde, kurze Haare, eine einzelne blaue Strähne fällt ihr ins Gesicht. Daneben eine weitere Frau, älter, ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, eine Schönheit, klassische Züge. Auch sie hält sich gerade, doch es ist eine bewusste Haltung, gezwungen, eine Art Panzer, der sie schützen soll, als stemme sie sich der Trauer entgegen. Ein afrikanisches Kind an der Hand, ein Kleinkind auf dem Arm. Eine italienisch aussehende Familie komplettiert die Gemeinde. Ein kleiner, schmaler Mann mit seiner hübschen Frau, zwei Kinder, ein Mädchen, ein Junge. Alle schwitzen, alle schweigen, alle hassen den Tod. Jesus lebt. Die Propellermaschine verschwindet hinter den Baumwipfeln. Das Motorengeräusch ebbt langsam ab. Dann wird es seltsam still, als hielten die Menschen die Luft an, als warteten sie auf Antworten von Fragen, die keiner von ihnen beantworten kann. Warum? Warum jetzt? Warum er? Verdammt nochmal, warum die ganze Scheiße? Stille breitet sich aus wie zähflüssiger Stahl bei der Schmelze. Jetzt wird es ihnen bewusst, in diesem Augenblick, es gibt keine Antworten. Nicht hier, nicht heute. Wahrscheinlich niemals mehr. Davor haben sie sich gefürchtet. Es hilft nichts. Der Geistliche setzt noch einmal zu einer Predigt an, spricht von Freundschaft und Familie, von Verlust und Trost, dass das Leben mit dem Tode nicht zu Ende sei. Daran kann man glauben oder nicht. Dennoch spüren die Trauernden Verbundenheit. Jedem von ihnen gibt sie Halt. Trotzdem weinen die Frauen und Kinder oder gerade deswegen. Sie halten sich an den Händen, Tränen, wenigstens daran glauben sie. Erhobene Arme, der Geistliche spricht den Segen, schließt für einen Moment die Augen, nickt dann den Trägern zu. Hände, die Taue packen, ziehen, der Sarg wird angehoben. Hände, die Balken beiseite räumen, vorsichtig wird die Last in die Tiefe gelassen. Hände, die Taue herausziehen, die Füße der Helfer, hintereinander gehen sie in Richtung Kapelle davon. Der Geistliche tritt an den Rand des Grabes, nimmt den Spaten aus der Erde, lässt Staub auf den Sargdeckel fallen, murmelt unmissverständliche Worte, bekreuzigt sich, tritt dann zurück, überlässt das Ritual den Trauernden. Nacheinander treten sie an die Grube. Staub vermischt sich mit Tränen. Der Mann im Rollstuhl ringt nach Fassung, kramt in der Tasche, lässt eine Postkarte in die Tiefe segeln, ballt die verbundenen Fäuste. Die junge Frau drückt seine Schulter, küsst ihn auf den Kopf, schiebt ihn in den Schatten, macht Platz für die Frau mit dem Kleinkind. Den afrikanischen Jungen an sich gedrückt, geht sie in die Knie. In der freien Hand hält sie eine rote Rose, lässt sie in die Grube hinabfallen. Ihre Schultern beben. Der kleine Italiener zieht sie hoch, umarmt sie, spricht beruhigend auf sie ein, wischt ihr eine Träne von der Wange, dann nimmt auch seine Familie Abschied. Der Mann mit den glänzenden Schuhen ist als Nächster an der Reihe. Im Stillen ein Gebet, unchristlich garniert mit Schimpfwörtern und Flüchen. Obwohl er durch und durch Katholik ist, er kann nicht anders. Nicht heute, nicht hier, nicht jetzt. Freitag wird er zur Beichte gehen. Dann ist er zurück auf seiner Insel. Er kocht innerlich, ist wütend und verzweifelt gleichermaßen, hält seine Fassade aber aufrecht. Zwischen seinen Fingern gleitet die Flagge auf den Sarg. Adieu, mein Freund. Er hebt den Kopf. Farewell, Alter. Ein letzter kameradschaftlicher Gruß. Sieht mit einer Mischung aus Trauer und Wut auf den Namen. Jemand hat ihn ins Kreuz geschnitzt. Geschwungene Zeichen, Kerben, mit schwarze Farbe gefüllt. Aber er kann es immer noch nicht glauben. Lies die Buchstaben und Zahlen immer und immer wieder. W-O-L-F. Wolf. Darunter 1964 bis 2016. Er schüttelt den Kopf. Warum, mein Freund? Was ist schiefgegangen? Was verdammt nochmal? Hat genug, will weg, dreht sich um, geht. Die Gemeinde schließt sich ihm an. Der Pfarrer folgt im kurzen Abstand. Nur der Mann mit den grauen Haaren bleibt zurück. Er will allein sein mit dem Toten. Wartet, bis Büsche und Bäume die anderen schlucken. Dann tritt er vor, den Blick auf den Eichensarg gerichtet, legt den Kopf schief, ein Lächeln umspielt seine Lippen, das zu einem Grinsen wächst. Leb wohl, treuer Kamerad, murmelt er. Er lauscht noch eine Weile den sich entfernenden Stimmen, freut sich auf die Trauerfeier und darauf, dass es noch nicht vorbei ist. Man kann nicht immer gewinnen, Wolf. Er senkt den Blick, spuckt in die Grube, legt den Kopf in den Nacken, beginnt zu lachen, lauthals. Er schließt die Augen, genießt seinen Triumph, kostet ihn aus, atmet noch einmal tief durch, will gehen, dreht sich um und stirbt. Er hat den Schuss nicht einmal mehr gehört. Das Stück Blei zerschneidet den Nachmittag in zwei Teile. Das Projektil trifft ihn mittig in der Stirn und tritt am Hinterkopf wieder aus. Gehirnmasse und Knochensplitter spritzen auf Kreuz und Erde. Feiner Blutnebel steht einen Moment in der Luft. Dann trägt eine Böe ihn fort in die Ewigkeit. Wie in Zeitlupe kippt er nach hinten, hinein in das ausgehobene Grab. Sein Leben versickert im Staub. Viel zu heiß, aber nicht zum Sterben. Zwei vor. Es beginnt mit einem verheerenden Anschlag auf die Stasi-Unterlagenbehörde. Flammen fraßen sich durch Papier und Zelluloid und Fleisch, hinterließen nichts als Glut und Asche. Das Feuer war an drei verschiedenen Stellen des Lagers gleichzeitig ausgebrochen. Jeweils in zwei gegenüberliegenden Ecken und in der Mitte waren Sprengsätze deponiert gewesen. Mit nahezu 6.900 Metern pro Sekunde war das versteckte TNT explodiert und hatte die Welt in ein Inferno verwandelt. Wer von den unglücklichen Angestellten nicht durch die Explosion direkt getötet worden war, wurde Opfer des alles erstickenden Rauches und der Flammen. Das Gebäude brannte die ganze Nacht über bis in die frühen Morgenstunden. Asche zu Asche. Der Plan war aufgegangen. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten nur noch mit ansehen, wie der ganze Block verglühte und schließlich krachend in sich zusammenfiel. Funken stoben in die Luft, eine weiße Ascheschicht bedeckt Autos und Asphalt. Die drei Täter hatten sehr schnell gearbeitet, unter falschem Namen Akteneinsicht beantragt, für die gleiche Uhrzeit am gleichen Tag. Nach Prüfung durch den zuständigen Beamten war den Anfragen schließlich stattgegeben worden. Die Kontrollen am Eingang des Gebäudes waren kaum der Rede wert gewesen. Ein Beamter hatte lediglich Legitimation und Personalien geprüft, die Rucksäcke jedoch nicht durchsucht. Hatten sie doch wahrscheinlich nur Papier enthalten, vielleicht noch einen Laptop. Wer in dieses Gebäude kam, wollte schließlich etwas über sich erfahren. Oder seine Angehörigen oder Freunde oder Nachbarn oder ehemalige Mitarbeiter in seinem Betrieb. Gibt es eine Akte von mir? Wer hat mich ausspioniert? Wenn ja, wie lange? Vielleicht sogar der eigene Bruder? Die Schwester? Besucher kamen in guter Absicht hierher, normalerweise. Obwohl der gesunde Menschenverstand einem eigentlich das Gegenteil sagen musste. Eine Münze hat immer zwei Seiten. Die Spitzel von damals waren vielleicht immer noch da draußen. Denunzianten, kaderhörige Opfer. Nachdem die Täter den riesigen Raum betreten hatten, waren sie ausgeschwärmt. Dutzende Regale voller Papier und Ordner, katalogisiert, gestapelt. Jeder hatte exakt gewusst, was er zu tun hatte. Ihr Anführer hatte sich auf die Suche nach einer bestimmten Akte begeben. Der kleine, drahtige Mann fand sie korrekt abgelegt, unter W, im hinteren Bereich einer langen Reihe. Er hatte die erste Seite aufgeschlagen, den Namen geprüft, das Geburtsdatum. Sicher war sicher. Er hatte einen klaren Auftrag. Es wäre eine Katastrophe, die falschen Dokumente abzuliefern. Zufrieden hatte er die fingerdicke Akte schließlich unter die Jacke geschoben. Der Rest konnte draufgehen. Zeit für den zweiten Teil seines Auftrags. Ein paar Regalwände weiter fand er die ideale Stelle. Etwa in der Mitte des Raumes. Er war in die Knie gegangen und hatte seinen Rucksack geöffnet. Ein Päckchen entnommen, Schuhkarton groß. Den Timer auf 15 Minuten gestellt, den Zünder in den Sprengsatz gesteckt. Von seinem Paket aus war ein Signal gesendet worden. Es ließ auch die beiden anderen Bomben seiner Komplizen gleichzeitig explodieren. Auf die Millisekunde genau. Er hatte den Sprengsatz weit nach hinten unter die Regale geschoben, geprüft, ob es in irgendeiner Weise zu sehen war. Perfekt. In aller Gelassenheit das Gebäude verlassen. Nur ein Besucher, der nach Hause ging. Ein Kinderspiel. Draußen war er auf seine beiden Komplizen gestoßen. Ein kurzes Nicken. Beide hatten ihre Sprengsätze ebenfalls deponiert. Ein Blick auf die Uhr. Noch 11 Minuten. 2 Straßen weiter waren sie zusammen in einen schwarzen Mercedes gestiegen und verschwunden. Niemand hatte von ihnen Notiz genommen. Der Anfang war gemacht. Wolfs Akte, wie geplant, auf seinem Schreibtisch gelandet. Nur ein paar Straßen weiter. Es hatte begonnen. Operation Gemini war endlich angelaufen. Vom Tod von Wolf gehört, das war die Beerdigung. Und das Ganze abzuschließen, jetzt sein Ableben. Als ich die Kufen des Helikopters zu fassen bekam, blieb mir zunächst die Luft weg. Fast wäre ich abgerutscht, weil meine Beine nach vorne schwangen und von unten gegen den Heli schlugen. Ich pendelte zwischen Leben und Tod. Krampfhaft krallte ich mich fest. Diese Aktion war mit Sicherheit die bescheuertste Idee des Jahres. Aber ich hatte einfach nicht nachgedacht, sondern instinktiv gehandelt. Irgendwann würde mir so etwas einmal zum Verhängnis werden. Aber nicht hier und nicht jetzt. Ich kämpfte. Augenblicke später schwebte ich 50 Meter über dem DDR. Die Welt drehte sich. Ich lief weiterhin Gefahr abzurutschen, bekam aber einen Ellenbogen nach oben und nahm Schwung. Das rechte Bein in die Höhe mit der Kniekehle über die Kufe. Ich zog mich hoch, als mich ein Tritt im Gesicht erwischte. Ich spürte sofort die Oberlippe aufplatzen, rutschte tatsächlich ab mit dem Bein und der linken Hand. An nur 5 Fingern baumelte ich über dem Abgrund. Mein ganzes Gewicht zog mich nach unten, verstärkt nur durch das Aufsteigen des Helikopters. Doch aufgeben war keine Option. Mit letzter Kraft bekam ich die linke wieder an die Kufe. Der Heli gewann weiter an Höhe. Unter mir zogen Straßenschluchten vorbei. Häuser, ein Park, Fahrzeuge klein wie Spielzeuge. Ich pumpte wie ein Maikäfer, sah hoch. Müller, der auf mich herunterblickte, die Brust blutverschmiert, eine Fratze aus Hass und Wut. Er richtete sich auf, trat mit voller Wucht auf meine Hand. Ich biss auf die Zähne, unter mir Wasser. Wieder bekam ich einen Fuß auf die Kufe, konnte mich hochziehen. Müller war im Inneren verschwunden, suchte nach irgendwas. Dann sauste ein Feuerlöscher auf mich zu. Ich duckte mich unter dem Schlag weg, bekam die Kabinentür zu fassen, zog mich hoch, rein in die Kabine. Müller, der erneut ausholte. Ich blockte den Schlag mit dem Unterarm ab. Der Feuerlöscher wurde ihm aus der Hand geprellt und segelte in die Tiefe. Ich sah einen kurzen Haken nach, erwischte ihn am Kinn, taumelte vorwärts und verlor das Gleichgewicht in dieser Luftschaukel. Zusammen stürzten wir auf die Sitze. Ein ohrenbetäubender Knall. Neben mir stanzte eine Kugel ein Loch in den Bezug. Der Pilot hatte sich halb umgedreht, versuchte ungelenk auf mich zu schießen. Ich bekam seinen Arm zu fassen, überstreckte seinen Ellenbogen, bis ich es krachen hörte. Er riss am Steuerknüppel. Der Heli kippte, der Motor heulte auf. Die Waffe prallte zu Boden, rutschte hinaus und verschwand ebenfalls in der Tiefe. Müller packte meine Kehle, drückte zu. Ich schlug ihm die Handkante unter die Nase, spürte es knacken. Dann war ich wieder frei. Das Messer. Ich zog es aus dem Schaft. Wieder ein Ruck am Steuerknüppel. Der Pilot hatte Schwierigkeiten, die Maschine mit nur einem gesunden Arm wieder einzufangen. Ich musste das Messer loslassen, um nicht aus der Tür zu fallen. Es rutschte nach hinten unter die Sitze. Unter mir sah ich jetzt Wasser, der Wannsee. Müller kam hoch, seine Waffe in der Hand. Mit einem Tritt schob ich sie weg. Ein Schuss löste sich und traf den Piloten in den Hinterkopf. Der Kunststoff seines Helms splitterte, Blut und Gehirnmasse spritzten nach vorne an die Frontscheibe. Dann sackte er leblos über dem Steuerknüppel zusammen. Sofort kam der Heli ins Trudeln. Er drehte sich um die Längsachse immer und immer wieder. Rote Lichter leuchteten grell blinkend in der Instrumententafel auf. Der Höhenmesser war im freien Fall. Alles piepte, alles kreischte. Doch ich konzentrierte mich nur noch auf Müller. Sprang nach vorne, stürzte mich auf ihn. Wir kämpften. Die Granate. Ich würde sowieso sterben. Ich riss sie vom Gürtel, spürte einen harten Tritt in meine Weichteile. Mir blieb die Luft weg. Ringe tanzten vor meinen Augen. Mit letzter Kraft zog ich mir den Zähnen den Splint aus der Sicherung. Nahm Müller am Gürtel, stopfte ihm das Ding zu seinem Schwanz. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Dann explodierte abermals Mündungsfeuer vor mir. Die Kugel traf mich mitten in der Brust und schleuderte mich in Richtung Tür. Ich wollte mich noch festhalten, aber eine weitere Kugel schlug erneut in meine Weste ein. Es war, als drehte mich ein Pferd. Meine Finger griffen ins Leere. Ich sah Müllers Scheißvisage, sah den Hass, sein Gesicht eine blutige Fratze. Bevor ich aus dem Heli kippte, sah ich auch die Veränderung. Die unbändige Wut machte Fassungslosigkeitsplatz. Panisch griff er sich in den Schritt. Kommen Sie alle, alle an die Eier ran. Mit einem Lachen im Gesicht fiel ich rückwärts in die Tiefe. Über mir die schlagenden Rotoren, der Heli, der immer kleiner wurde, bis ihn eine gewaltige Explosion zerriss. Zwischen brennenden Trümmern ging es hinab. Game over. Das Ende. Um mich herum wurde alles schwarz. So war das also, wenn man starb. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.